Investiere und gewinne. Werte schaffen leicht gemacht. Von und mit Daniel Lenz.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück bei und mit Daniel Lenz. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
Herzlich willkommen auch von mir und danke, lieber Thorsten.
Und lass uns direkt einsteigen mit einem Thema, was in diesen Zeiten ja in aller Munde ist, nämlich lass uns mal den Begriff der Inflation unter die Lupe nehmen. Inwiefern ist denn das Thema Inflation für die Mandanten in deiner Kanzlei derzeit von Bedeutung? Melden die sich jeden Tag und sagen, Mann, was mache ich denn jetzt nur?
Ja, nee, jetzt kann man sagen, leider oder vielleicht auch zum Glück melden sie sich nicht jeden Tag, weil dann würden wir ja nur jeden Tag Fragen zur Inflation beantworten müssen, was wir natürlich gerne tun. Aber Inflation ist ja ein schleichender Prozess. Das ist auch das Gefährliche an dem Thema Inflation. Also die kommt nicht auf einmal von jetzt auf gleich, sondern Inflation ist natürlich auch, was viele nicht so bedenken, nichts, was wie ein Unwetter auf einmal aufzieht und aus dem Nichts daherkommt, sondern Inflation ist immer politisch gemacht, politisch gesteuert durch Zinspolitik der Notenbanken, durch weltpolitische Zusammenhänge. Und deswegen ist Inflation, wie soll ich das jetzt sagen, immer ein gemachtes Problem.
Dann lass uns doch mal, bevor wir zu diesem gemachten Problem in die Tiefe einsteigen, erst einmal definieren. Wir benutzen ja in der Umgangssprache sehr oft sehr viele Begriffe, von denen wir aber dann bei näherem Betrachten nicht wirklich wissen, was dahinter steckt. Deshalb, wie definieren wir denn Inflation?
Ich glaube, das ist ganz einfach gesagt. Es wird alles teurer. Damit ist eigentlich alles gesagt. Ich bekomme einfach für mein Geld, für meinen Euro immer weniger Waren und Dienstleistungen. Sprich, die Kaufkraft von meinem Geld wird geringer und ich kann einfach mir für meinen Euro weniger kaufen. Das ist Inflation. Kaufkraftverlust des Geldes.
Dann hätten wir damit auch schon die Auswirkungen der Inflation schon in eine mitbeantwortet. Aber was sind denn Auswirkungen der Inflation ganz konkret aufs Sparen?
Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ich habe ja gerade schon gesagt, ich bekomme weniger für meinen Euro. Und wenn ich natürlich jetzt mich um das Thema Vermögensaufbau kümmere, sei es im kurzfristigen Bereich, also beispielsweise ich lege mir irgendwie ein bisschen Geld zur Seite monatlich oder ich habe so den klassischen Notgroschen auf der Bank, der da mehrere Jahre liegt, oder noch schlimmer in Relation zur Inflation ist natürlich das Thema Altersvorsorge, wo ich auf einen langen Anlagehorizont spare, dann muss ich natürlich auch schauen, was kann ich mir denn überhaupt für in 20 Jahren, in 30 Jahren oder länger denn überhaupt noch für mein Geld kaufen. Und wenn man sich mal überlegt, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel aus der Vergangenheit, in den 70er, 80er Jahren, damals war das Thema Altersvorsorge noch gar nicht so präsent bei der Generation früher und da wurden Lebensversicherungen beispielsweise abgeschlossen mit einer Versicherungssumme von 20.000 Mark und in den 70er Jahren war 20.000 Mark richtig viel Geld. Da wurde dann geträumt vom Mercedes, vom großen Auto, was man sich vielleicht als Rentner kauft, von der Weltreise oder auch von der sicheren Altersvorsorge, wo ich mir eben meine Träume erfüllen kann. Und diese Menschen, die jetzt heute in Rente gehen und bekommen dann 10.000 Euro aus ihrer Lebensversicherung, dann brauche ich nicht viel zu erklären, ob man sich für 10.000 Euro noch den Mercedes kaufen kann, die Weltreise oder eben auch größere Anschaffungen. Und das ist eigentlich plakativ das Thema Inflation. Schleichender Prozess über viele Jahre. Und man braucht auch gar nicht zu D-Max-Zeiten zurückzurechnen. Auch seit 2000, 2001, seit wir den Euro haben, hat auch der Euro einen Großteil an seiner Kaufkraft verloren. Und wir können uns heute natürlich weniger für unseren Euro kaufen als noch vor 20 Jahren. Und ich mache immer ganz gerne das Beispiel mit dem Einkaufswagen, wenn man jetzt in den Supermarkt geht, in Aldi, Edeka, wo auch immer, und überlegt mal, wenn ich 50 Euro ausgebe, was konnte ich mir früher in diesen Einkaufswagen an Lebensmitteln reinpacken und was kann ich mir heute dafür reinpacken in Relation zum Beispiel vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, dann merkt man, dass da relativ viel Luft in meinem Einkaufswägelchen ist im Vergleich zu früher.
Das bedeutet dann, wir müssten zurück zur guten alten D-Mark?
Ja gut, das wäre jetzt ein politisches Thema. EU pro und contra, das Fass möchte ich jetzt gar nicht aufmachen. Jede Fiat-Währung, jedes Papiergeld hat Inflation, ist inflationär. Das war schon immer so gewesen. Das wird auch in diesem Geldsystem immer so sein. Das ist auch ganz normal. Das ist jetzt nichts, was wir exklusiv haben in Deutschland oder in Europa. Also das ist ein ganz normales Phänomen. Und dementsprechend können wir beim Euro bleiben. Aber trotz alledem sollte man natürlich bei der Wahl der Anlageform vielleicht über den Tellerrand hinaus schauen und sich nach alternativen Anlagemöglichkeiten umschauen, die eben vielleicht nicht in Euro sind beispielsweise.
Dann halten wir doch einfach mal fest, dass wir weiterhin überzeugte Europäer bleiben und dass wir am Euro festhalten. Es gibt ja durchaus Strömungen in unserer Gesellschaft, die in eine andere Richtung gehen. Ob uns das besser tut, sei jetzt einmal dahingestellt. Wir unterhalten uns über Anlageformen, die stärker unter einer Inflation leiden und vielleicht auch weniger stark. Welche Anlageformen haben wir denn aktuell auf dem Markt, die stark unter einer Inflation leiden?
Ja, also alles, was in Geldmarkt investiert ist oder in Geldwerten investiert ist, also alles, wo ganz lapidar gesagt das Eurozeichen dahinter steht, also heißt Geld auf dem Bankkonto, Geld auf dem Tagesgeld oder Sparkonto oder Geld im Bausparvertrag, Geld in Versicherungen, Rentenversicherungen, Lebensversicherungen, das sind eben alles Geldwerte und die unterliegen der Inflation, weil wenn dieses Geld zur Auszahlung kommt oder wenn ich dieses Geld benötige, ob das in 5 Jahren, in 10 Jahren oder später ist, dann bekomme ich eben in der Zukunft für meinen Euro einfach weniger, als ich mir heute davon kaufen kann. Und deswegen unterliegen diese Anlageformen alle der Inflation. Bedeutet, wenn ich eine Rendite von X erziele, dann muss ich auf der anderen Seite schauen, wie viel Inflation habe ich. Und wenn dann die Inflation höher ist prozentual wie die Rendite auf der anderen Seite, dann mache ich sogar ein Minus von der Kaufkraft. Und das ist natürlich fatal, insbesondere wenn es um Altersvorsorge geht oder auch um größere Summen, die ich mir vielleicht im Laufe meines Lebens eben aufbaue.
Inwiefern können wir das denn runterbrechen auf die berühmte Tante Erna, die ihr Sparbuch hat, die noch eine Lebensversicherung hat? Empfehlen wir ihr denn jetzt alle diese Zelte abzubrechen und ganz woanders aufzubauen, räumlich gesehen? Oder empfehlen wir ihr umzuschichten, also neue Anlageformen zu wählen? Oder empfehlen wir ihr einfach durchzuhalten, weil es wird schon irgendwann wieder besser werden?
Ja, das ist eine gute Frage, lieber Thorsten. Das kann man nicht pauschal beantworten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es kommt darauf an. Natürlich Punkt 1, der klassische Notgroschen, der sollte auf jeden Fall auf der Bank geparkt werden. Einige tausend Euro, man kann sagen 2 bis 3 Monatsgehälter, die man da einfach, sage ich mal, kurzfristig verfügbar haben sollte, auf vielleicht ein Tagesgeldkonto. Mittlerweile gibt es ja schon ein paar Zinsen wieder darauf. Und das ist halt dieser klassische Notgroschen. Auto geht kaputt, Waschmaschine geht kaputt. Ich fahre vielleicht in Urlaub, spare mir übers Jahr dann ein bisschen was an. Und da gibt es keine wirkliche Alternative zu dem klassischen Tagesgeld, sprich der Geldwertanlage. Alles andere würde ich mal zumindest auf den Prüfstand stellen. Du hast das Thema Lebensversicherung angesprochen. Das ist auch ein ganz, ganz interessantes und wichtiges Thema auch. Ist ja ein Produkt, was in Deutschland sehr stark verbreitet ist. Also ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber rein statistisch hat jeder Deutsche mindestens eine Lebensversicherung. Das heißt, ein Produkt, was sehr häufig verkauft wurde in der Vergangenheit, was auch aus einer Zeit kam in den 70er, 80er Jahren, wo es sehr, sehr hohe Zinsen gab, wo die Auszahlung steuerfrei war, wo man die Beiträge sogar noch steuerlich absetzen konnte, also was damals ein sehr gutes Produkt war. So ist es heute eben in vielen Fällen kein gutes Produkt mehr. Und da bieten wir natürlich den Service an, solche bestehenden Verträge dann eben auch zu überprüfen, um dann natürlich eine fundierte Aussage treffen zu können, macht es Sinn, da eine Änderung anzugehen? Das kann sein eine Kündigung, das kann sein ein Verkauf oder auch vielleicht einfach nur eine Beitragsfreistellung, dass man aufhört einzubezahlen und sich dann für eine alternative Anlageform zu entscheiden. Kriterien, die geprüft werden, sind halt zum einen natürlich, wann ist der Vertrag abgeschlossen, also welche Produktgeneration habe ich. Das ist ganz wichtig, um auch den Garantiezins bestimmen zu können und natürlich die Gesetzgebung. Gibt es vielleicht noch eine steuerfreie Auszahlung, wenn der Vertrag eben vor 2004 oder 2005 abgeschlossen wurde, im Jahr 2004 oder früher. Dann ist natürlich ganz wichtig auch, wie lange läuft der Vertrag noch, also wie viel Zeit habe ich überhaupt, durch ein alternatives Anlagekonzept eine gute Rendite noch zu erzielen. Und dann spielt natürlich auch der Produktanbieter, also sprich der Versicherungskonzern und der Tarif eine ganz große Rolle. Vor allem, welche Kosten habe ich in so einem Vertrag? Wir haben hier sehr häufig viele versteckte Kosten, also Gebühren, Provisionen, Bearbeitungskosten etc. Wie hoch sind die? Und natürlich die Finanzkraft der Versicherungsgesellschaft, weil da gibt es natürlich auch wie in jedem Markt gute und seriöse und genauso weniger gute Anbieter.
Du hast jetzt ganz explizit Lebensversicherungen angesprochen. Mhm. Gilt das Gleiche dann auch für Rentenversicherungen?
Ja, also der Oberbegriff ist Lebensversicherung. Im Regelfall gibt es ja bei Versicherungen beispielsweise der Oberbegriff Lebensversicherung oder den Oberbegriff Krankenversicherung oder auch einfach nur Versicherung, wo im Regelfall so Sachversicherungen, also Kfz-Versicherung, Wohngebäudeversicherung und sowas angesiedelt sind. Beim Oberbegriff Lebensversicherung fällt alles rein, was in den Bereich der Altersvorsorgeversicherungen reinfällt, also Rentenversicherung, Lebensversicherung, auch staatlich geförderte Altersvorsorge wie beispielsweise Riester-Rente oder Rürup-Rente. Allein dazu werden wir auch noch einen eigenen Podcast machen, um diese Produkte auch mal genau zu erklären mit allen Vor- und Nachteilen. Und deswegen, wie gesagt, da gibt es dann verschiedene Produktarten mit fondgebunden, im klassischen Bereich, mit Garantie, ohne Garantie. Also ein ganz, ganz facettenreicher Markt. Und ja, wo wir heute drüber sprechen, Thema Inflation oder Thema, welche Anlageform es sollte geprüft werden, kann man das wirklich auf den gesamten Bereich der Lebensversicherung mit allen Facetten dann entsprechend definieren.
Jetzt haben wir über Anlageformen gesprochen, die von einer Inflation dann stärker beeinträchtigt sind. Welche Anlageformen kannst du denn aus deinem Tagesgeschäft, aus der Erfahrung heraus empfehlen, die vor einer Inflation stärker geschützt sind?
Ja, also es gibt im Grunde genommen da auch gar keine Grauzone. Es gibt nur schwarz oder weiß. Es gibt nur entweder unterliegt der Inflation oder unterliegt nicht der Inflation. Eben haben wir über die Geldwerte gesprochen, die unterliegen der Inflation. Demgegenüber stehen die Sachwertanlagen. Und Sachwertanlagen entliegen nicht der Inflation, weil wenn alles teurer wird, um in der Sprache mal zu bleiben, dann werden ja auch alle Sachwerte teurer. Also sprich, wir haben den Bereich der Immobilien. Da muss man natürlich noch mal bisschen eingrenzen, kann man auch nicht pauschal sagen, aber im letzten Podcast habe ich zum Thema Immobilien ja ein paar Themen auch gesagt. Eine Immobilie ist ein Sachwert. Wenn natürlich die Parameter stimmen, Energieeffizienz und Lage, dann wird eine Immobilie immer weiter an Wert steigern, weil mit der Inflation werden auch Grundstücke teurer, werden Baukosten teurer, werden Löhne auch steigen und dementsprechend hat man auch bei der Immobilie, die ja irgendwo auf Grund und Boden gebaut wird, die aus Baumaterialien und mit Handwerkern, mit Löhnen irgendwo gebaut werden, automatisch langfristig immer eine Verteuerung, also eine Inflation gegenüber dem Bargeld, womit ich dann diese Immobilie bezahle und somit wird die Immobilie mit den Jahren immer mehr wert. Und somit habe ich hier sogar die Inflation als Rückenwind für meine Investition. Und Gleiches gilt auch beispielsweise für Rohstoffe, für Edelmetalle. Wir haben also da verschiedene Ansätze, wie man eben hier investieren kann. Auch eine Aktie oder Unternehmenswerte sind auch Sachwerte, unterliegen auch nicht der Inflation. Wobei man auch da natürlich jetzt nicht pauschal sagen kann, Aktien sind immer gut oder für jeden ist eine Aktie geeignet. Man muss natürlich da auch genauer hinschauen, welche Aktien, welche Art, welche Branche, welche Länder etc. Aber mit einer ordentlichen Beratung kann man eben in diesen Bereichen sehr gut investieren. Und ein interessanter Punkt ist auch der Sachwert Kunst, wo wir eben auch Möglichkeiten haben, auch für Kleinanleger in den Sachwert Kunst zu investieren. Und ja, das sind eigentlich mal so die wichtigsten Anlageklassen, die nicht der Inflation unterliegen.
Dann fasse ich mal nochmal zusammen, damit wir die auf einen Blick haben. Also wir sprechen bei Immobilien, bei Aktien, bei Rohstoffen, insbesondere von Anlagemöglichkeiten, die vor der Inflation geschützt sind. Gleiches gilt auch für Kunst, was ja wiederum ein eigener Markt ist, wenn es um Anlagemöglichkeiten geht. Gibt es denn aus deiner Erfahrung heraus, aus diesem Sammelsurium an, ich sag's mal, ja, geschützteren Investitionsmöglichkeiten, die eine Anlageform, die du jetzt sofort empfehlen würdest?
Nein, leider nicht. Das wäre zu einfach. Dann bräuchte man auch keinen Berater mehr. Es kommt auf die Situation an, auf die Risikobereitschaft, insbesondere wenn wir uns zum Beispiel jetzt Aktien anschauen oder auch Rohstoffe beispielsweise, Edelmetalle, das sind volatile Anlageklassen, also volatil bedeutet schwankend. Und da braucht man natürlich den passenden Investor für. Oder wenn ich jetzt als Beispiel mal Bitcoin als Kryptowährung nehme, wo ich ein großer Fan von bin, dann habe ich da eine extrem guter Inflationsschutz, aber natürlich, was den Kurs angeht, eine Achterbahnfahrt. Und deswegen könnte ich jetzt nicht jedem sagen, kauf Bitcoin, das ist das Passende für dich, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass der Kurs langfristig alles andere schlägt, aber noch trotzdem braucht man ja auch die Bereitschaft überhaupt als Investor, diese Schwankungen mitzugehen. Ja, und deswegen gibt es nicht den Königsweg, die beste Anlageform, sondern man muss erstmal schauen, was habe ich für eine Situation? Was bin ich für ein Typ? Risikobereitschaft, Anlagehorizont, auch Gefühl spielt eine große Rolle. Es bringt nichts, wenn ich die besten Zahlen liefere, aber man macht was und hat ein schlechtes Bauchgefühl. Man kann nicht mehr schlafen, das macht natürlich gar keinen Sinn. Und deswegen kommt es immer auf den Bedarf an und auf die Person, auf den Investor, was oder welche die richtigen Anlageempfehlungen sind.
Kann man das denn vielleicht vom Volumen her ein bisschen einordnen? Also wie viel bin ich denn bereit zu investieren? Ich habe eine Immobilie, ich habe Rohstoffe, ich habe Aktienmärkte, von mir aus auch noch, ich habe den Kunstmarkt. Wo brauche ich denn in etwa welche Summe, damit es beginnt, Spaß zu machen?
Ja, ich fange hinten an. Also Kunstinvestments sind möglich ab 20.000 Euro und auch nur als Einmalbetrag. Das heißt, da habe ich jetzt keine Möglichkeiten, zumindest in diesem sachwertgeschützten Bereich mit einem monatlichen Sparplan anzufangen. Bei Edelmetallen, Rohstoffen, Bitcoin habe ich die Möglichkeit, auch monatlich anzusparen. Aktien auch natürlich über ETFs, über Fonds oder eben über Einzelwerte, wo ich mit 50 Euro im Monat beginnen kann, ein Vermögen aufzubauen. Und Immobilie ist natürlich die Königsklasse, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn wir jetzt eine Anlageklasse rauspicken müssen, dann würde ich die Immobilie hervornehmen, weil, und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, die Immobilie ist die einzige Anlageklasse, die ich mit Fremdkapital kaufen kann. Und das ist natürlich auch ein extrem guter Inflationsschutz, wenn ich von der Bank Geld bekomme, um mir damit eben Vermögen zu kaufen, weil die Inflation schrumpft nicht nur das Geld auf der Bank, das Guthaben auf der Bank, sondern genauso die Verbindlichkeiten. Und wenn ich jetzt von der Bank 300.000 Euro bekommen habe, um mir damit eine Immobilie zu kaufen, dann sind diese 300 Euro Verbindlichkeit, sprich Schuld, auch durch die Inflation in 10 Jahren weniger wert als heute. Und wenn ich jetzt zur Bank gehe und sage, ich hätte gern 300.000 Euro, um Bitcoin zu kaufen oder Aktien, dann wird der Banker mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, zeigt den Vogel und sagt, no way. Wenn ich aber sage, ich möchte mir eine werthaltige Immobilie kaufen und natürlich dafür müssen meine Parameter natürlich passen. Also ich brauche natürlich entsprechendes Einkommen, die sogenannte Bonität bei der Bank, also Eigenkapital, gutes Sparverhalten, gutes Einkommen und ich bekomme von der Bank einen Kredit, um in Immobilien zu investieren, dann ist das mit Sicherheit die Königsdisziplin und dann kann ich eben mit Geld arbeiten, was ich sonst nicht hätte. Und das geht nur im Bereich Immobilien und nicht bei den anderen vergleichbaren Sachwertanlagen.
Wenn wir zum Abschluss einen Blick in die berühmte Glaskugel werfen und schauen in die Zukunft. Welche Entwicklung siehst du als Experte in allen Finanzfragen zur Entwicklung der Inflation in Deutschland?
Ja, also wir werden aus meiner Sicht definitiv jetzt in diesem Jahr die nächste Inflationswelle sehen. Also Inflation kommt auch immer in Wellen, also jetzt nicht auf einmal, sondern wir hatten ja jetzt im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres eine hohe Inflationswelle. Wer sich daran erinnern kann, da haben wir ja schon von zweistelligen Inflationsraten gesprochen. Das ist jetzt wieder Richtung Jahresende ein bisschen abgeflacht. Aber wenn ich mir jetzt die politischen Entscheidungen anschaue, Mauterhöhung, CO2-Steuer erhöht, Plastiksteuer, also die Regierung hat ja versprochen, keine Steuererhöhungen zu machen, dafür haben sie jetzt einfach neue Steuern eingeführt, dann sind das ja alles Kosten, die natürlich auf den Endkunden, auf die Produkte umgelegt werden und allein dadurch werden wir in diesem Jahr eine Verteuerung, also sprich eine Inflation sehen und deswegen sehe ich in den nächsten Jahren weiterhin hohe Inflationszahlen und einen ganz, ganz dringenden Beratungsbedarf, sein Geld entsprechend abzusichern und in Sachwerte zu investieren.
Dann nehme ich mal mit, wer seinen Weg zur finanziellen Freiheit gehen will, kann ihn dann mit dir gehen, weil ihr einen ganzheitlichen Blick darauf werfen könnt.
Sehr gerne, sehr gerne. Das ist unser Ziel.
Dann, lieber Daniel, vielen lieben Dank für die Einblicke. Danke für die Aufklärung, von der ich überzeugt bin, dass sie jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin mindestens einen Impuls gegeben hat.
Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank auch, lieber Thorsten.